Mit Sabine Böhler. Willkommen, liebe Zuhörer, zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Unser heutiges Thema haben wir heute ganz bildlich überschrieben mit dem Titel Leben zwischen den Stühlen. Meine Eltern, meine Kinder und ich. Eigentlich gehört noch der Mann oder die Frau dazu, wenn wir verheiratet oder liiert sind. Also müsste der Titel eigentlich heißen Meine Eltern, mein Partner, meine Kinder und ich. Und Sie alle, liebe Zuhörer, Sie wissen genau, wovon ich spreche, wenn wir sagen, jeder von uns sitzt von Zeit zu Zeit zwischen den Stühlen. Manch einer hat auch das Gefühl, vielleicht immer dazwischen zu sitzen. Doch was heißt das eigentlich, zwischen zwei oder sogar mehreren Stühlen zu sitzen? Wie kommt man dahin? Und was ist vielleicht auch der eigene Stuhl? Auch der eigene Stuhl ist vielleicht nicht immer der bequemste. Sind wir ein Kind, dann wird er irgendwann zu klein. Sind wir erwachsen, ist er uns manchmal zu hoch oder unbequem oder auch zu groß. Die Frage ist also, welche Art von Stuhl brauchen wir, brauche ich? Wie ist der Stuhl, auf dem ich sitze? Kann ich den austauschen? Kann ich ihn verändern? Ist es gut auf dem Stuhl? Sitze ich allein auf dem Stuhl? Oder sitzt mir sogar jemand auf dem Schoß? Oder ich sitze noch jemanden auf dem Schoß? Sie merken, das sind schon spannende Fragen, um die es heute gehen wird. Mein Gast ist Ingrid Seeg. Und die darf ich da jetzt ganz herzlich am Telefon begrüßen. Sie ist aus Bretten zugeschaltet. Und Frau Seeg, das liegt bei Karlsruhe.
Richtig, liegt im Landkreis Karlsruhe, genau.
Und Sie sind, habe ich in einem Vortrag gehört, so haben Sie sich bezeichnet, Fachfrau. Das heißt, Sie waren früher Lehrerin und jahrelang in der Lebensberatung, in der Seelsorge auch tätig, ja. In der beratenden Seelsorge, sind Autorin auch eines Buches, so bin ich auf Sie zum Beispiel aufmerksam geworden, und Referentin zu Lebensthemen, zum Beispiel bei auf Frauenfrühstückstreffen. Genau. Und das Bild der Stühle, das kommt eigentlich auch ein Stück weit, haben Sie das aufgegriffen als Vortragsthema. Wieso? Also scheinen Sie auch das Gefühl schon gehabt zu haben, in Ihrem Leben so zwischen den Stühlen zu sitzen?
Natürlich. Ich denke, das geht allen so, die eine Weile auf dieser Erde leben. Und natürlich stammt dieses Thema auch aus meiner Beratungsarbeit heraus. Alle Themen eigentlich, weil man merkt, das sind so die Dinge, die immer wieder vorkommen, wo immer wieder Menschen, nicht nur Frauen, Menschen allgemein ihre Probleme damit haben und wo es einfach auch gut tut, mal genau hinzuschauen, sich bewusst zu werden, wie lebe ich da eigentlich, wie sehen meine Stühle aus, wie ja, benehme ich mich zwischen diesen vielen Stühlen, wo sitze ich oder wo stehe ich, je nachdem.
Und zu Ihrem Leben gehört auch, dass Sie als Einzelkind aufgewachsen sind. Sie haben das Gefühl, so Ihre Mutter starb zu früh, Ihr Vater starb dann mit 87 Jahren und sehr lebenssatt. Vielleicht auch erstmal, bevor wir so in das Thema weiter eingehen, auch eine persönliche Frage so zu Ihren eigenen Stühlen, auch das Stuhl vielleicht als Einzelkind.
Ja, also meine Stühle, die in meinem Leben eine Rolle spielen, sind natürlich immer noch die Stühle meiner Eltern, obwohl die, wie Sie sagten, ja verstorben sind. Aber Eltern spielen immer noch eine Rolle in unserem Leben und das geht mir da wie allen anderen Menschen auch. Dann habe ich natürlich, abgesehen jetzt von meinem lieben Ehemann und ganz vielen anderen Beziehungen, Kinder, inzwischen auch Enkelkinder. Und das sind natürlich die Stühle, die die Hauptrollen spielen in meinem Leben, wenn man jetzt mal im Bild bleibt. Mir geht es da sowieso relativ wichtig, ist mir diese Generationenfolge. Meine Eltern, dann komme ich, dann kommen meine Kinder und deren Kinder wieder. Und das spielt schon eine große Rolle, wirkt sich auf jedes Leben aus, auch auf meins. Und wie gesagt, selbst wenn die Eltern schon gestorben sind, spielen sie noch eine Rolle in unserem Leben. Weil wir ja vieles noch weiterleben von dem, was wir durch unsere Eltern auch gelernt haben. Und da geht es eben auch darum, sich das mal einfach bewusst zu machen, mal hinzuschauen.
Und dann geht es auch um die Frage, wie haben wir unsere Eltern vielleicht auch kennengelernt, oder?
Genau, das ist auch wichtig. Also wie lernte ich meine Eltern kennen? Wie bin ich aufgewachsen? Da spielt bei uns allen dann auch die Geschwistersituation eine Rolle. Sie sagten ja schon, ich bin Einzelkind. Also wir sind die, die es immer nur gut hatten, die immer nur verwöhnt wurden und denen es also ganz toll ging, denen nie was gefehlt hat, denken die, die Geschwister haben. Wir Einzelkinder sehen das ein bisschen anders. Aber man kann so grundsätzlich sagen, was Einzelkinder auszeichnet. Man kann es mit einem Satz ausdrücken, ihnen fehlen zum Glück die Geschwister. Und das kann man unterschiedlich betonen. zum Glück fehlen ihm eben auch die Geschwister und oft haben Einzelkinder das Gefühl, da ich bin allein, mir fehlt was, mir fehlt jemand, der zu mir hält, wenn ich mit meinen Eltern Auseinandersetzungen habe. Also dieses Gefühl der Einsamkeit, des Alleineseins gegenüber normalerweise zwei Erwachsenen, das zeichnet schon mal Einzelkinder aus. Einzelkinder stehen natürlich im Mittelpunkt des Interesses der Eltern, der Erwartungen der Eltern. Wenn aber mit dem Einzelkind was schief geht, tragen sie auch die ganze Enttäuschung dieser Eltern, nicht gerecht werden zu können. Das heißt, die Last ist schon eine große. Es verteilt sich eben nicht auf mehrere Geschwisterschultern, sondern nur auf ein Kind. Alles wird ertragen. Alles Lob bekommt man, alle Strafen bekommt man. Man ist für alle Enttäuschung zuständig. Man sollte alle Erwartungen erfüllen. Und wenn es zwischen den Eltern Meinungsverschiedenheiten gibt oder zwischen Eltern und Kindern, ist man einfach in der Minderheit, weil man Einzelkind ist. Erspart bleibt einem natürlich dieser geschwisterliche Konkurrenzkampf. Aber dieses Ganze als Einzelkind aufgewachsen sein, trägt man natürlich in sein Leben auch hinein. Aber es gibt natürlich auch, so wie ich selber, ich habe 4 Kinder und konnte mit denen also erleben, wie es ist, Geschwister zu haben. Ich habe zum Beispiel lernen können, dass man sich streiten kann und trotzdem lieb haben kann. Das war also eine Erfahrung, die ich als Einzelkind nicht gemacht hatte. Für mich hieß Streit immer, du hast mich nicht mehr lieb. Und an meinen Kindern konnte ich das lernen, dass beides wunderbar geht. Auseinandersetzung haben und trotzdem zusammenhalten. Aber auch da gibt es ja dann wieder Unterschiede. Bin ich jetzt das älteste Kind in einer Geschwisterreihe oder das mittlere oder das jüngste? Das wirkt sich natürlich auch aus.
Und das bestimmt dann auch so den Stuhl, auf den man sitzt. Es prägt auch diesen Stuhl, ob vielleicht auch Platz ist auf dem Stuhl für andere. Wie Sie sagen, vielleicht auch, wenn man Geschwisterkinder hat, dann ist eher mal der Blick auch über den Tellerrand. Was kann ich vielleicht auch teilen? Als Einzelkind hat man ja doch meist alles eher für sich alleine.
Ja, wobei das auch nicht so pauschal zu sagen ist. Also es gibt viele, viele Einzelkinder, die sehr gut teilen können und problemlos was abgeben. Und auch Erwachsene noch. Und viele, die Geschwister hatten und sehr drauf erpicht sind, bloß nichts abgeben zu müssen und ihren Besitz zu verteidigen gegenüber anderen. Also das sind dann auch wieder, das geht schon so ein bisschen in diese Richtung Vorurteile.
Ja. Aber daran merken wir jetzt auch, dass man da tatsächlich nicht pauschalisieren darf, ob jemand jetzt sein Einzelkind ist oder mit Geschwistern aufgewachsen ist, dass es da auch immer darauf ankommt, ja, wie wurde das in unserer Familie auch gehandhabt?
Natürlich, ja. Aber es gibt natürlich so ein paar grundsätzliche Dinge, die man schon herausfinden kann. So zum Beispiel, älteste Kinder sind erst Einzelkind, wenn dann noch ein Geschwisterchen kommt, werden sie entthront. Und je nachdem, wie groß dieser Altersabstand ist, wirkt sich das mehr oder weniger stark auf das erste Kind aus und auf sein Verhalten. Also Führungspositionen zum Beispiel werden oft von ältesten Kindern eingenommen, auch später noch im Berufsleben, weil älteste Kinder dann auch dazu angehalten werden, zuverlässig zu sein, mal auf die Kleineren aufzupassen, also so pflichtbewusster erzogen werden, im Allgemeinen jetzt, ne? Und oft auch eben einfach belastbarer sind, weil sie lernen mussten, zu teilen, Rücksicht zu nehmen, sich einzuschränken. Mhm. Und das zieht sich schon so durch. Das kann man schon allgemein sagen. Im Einzelfall gibt es Unterschiede, aber das ist so die allgemeine Linie.
Und dann ist eben manchmal dann ein sehr großer Stuhl, weil sie dann schon Verantwortung übernehmen. Genau. Und wenn wir jetzt dann in das Erwachsenenalter blicken, wäre dann so die Frage, ist dieser Stuhl wirklich passend für mich oder war er vielleicht als Kind manchmal zu groß und jetzt sitze ich auch auf einem zu großen Stuhl manchmal?
Ja, das kann natürlich dann sein, wenn ich immer noch versuche, diesen vielleicht auch zu hohen und zu großen Ansprüchen meiner Eltern gerecht zu werden als erwachsener Mensch und nie gelernt habe oder diesen Versuch unternommen habe, mal hinzuschauen, wer bin ich wirklich? Nicht nur, wer bin ich in den Augen meiner Eltern, sondern wer bin ich wirklich? Was kann ich wirklich? Was möchte ich wirklich? Wo liegen meine Gaben und nicht nur, wo liegen die Erwartungen meiner Eltern?
Und ein Stuhl, der vielleicht auch manchem Kind, Frau Seeg, zu groß wird, das ist der Stuhl, wenn man nur mit einem Elternteil aufwächst.
Ja, ne? Das ist ein ganz großes Problem, weil Einelternfamilien, da neigen oft die Eltern der Mutter, die Mutter, der Vater dazu, das Kind zum Partnerersatz zu machen. Das Kind also nicht Kind sein zu lassen, sondern Probleme mit dem Kind zu besprechen. Das gibt es übrigens auch, wenn es schon noch eine Ehe da ist, also Mutter und Vater existieren, aber die Beziehung nicht mehr so gut ist oder ein Partner häufig unterwegs ist, dann ist auch diese Gefahr da. Aber besonders bei Alleinerziehenden, das gibt es ja heute immer häufiger, dass die Kinder zum Partnerersatz werden und viel zu früh erwachsen sein müssen. Man bespricht Probleme mit dem Chef, Probleme mit den Eltern, mit den Nachbarn, mit dem Kind, weil eben der Partner fehlt. Und dann dürfen die Kinder nicht Kind sein, sondern werden in eine Rolle oder auf einen Stuhl, um im Bild zu bleiben, gedrückt, der ihnen überhaupt nicht passt, viel zu groß ist. Und sie werden überfordert.
Leben zwischen den Stühlen, unser Thema heute mit Ingrid Seeg. Meine Eltern, meine Kinder und ich, so haben wir die Sendung überschrieben. Es ist ja so die Frage auch ja der Rollen, ne? Welche Rolle habe ich gespielt in meiner Familie? Und jetzt sprechen wir gerade über die Rolle, die ein Kind innehat und welchen Stuhl vielleicht auch, wenn sie mit einem Elternteil alleine aufwachsen. Eine Rolle, wo sie manchmal hineinwachsen, auf einmal sind sie drinne, das ist diese Partnerersatzrolle oder der Partnerersatzstuhl. Vielleicht nochmal, dass wir das weiter ausführen, weil Frau Seeg, in dieser Rolle sind ja heutzutage sehr, sehr viele Kinder, sind ja leider sehr viele Frauen, die ohne einen Mann ihre Kinder in die Welt begleiten, ihre Wege begleiten. Worauf sollten Mütter und auch Väter da in besonderer Weise auch achtsam sein?
Es ist ja heute generell sehr in, seine Kinder partnerschaftlich zu behandeln. Und das ist nicht immer gut, besonders dann nicht, wenn die Kinder klein sind. Das heißt, dieser Satz, das geht dich nichts an, den man natürlich viel netter formulieren kann, ist absolut richtig. Kinder müssen nicht alles wissen. Sie müssen auch nicht in alles einbezogen werden, sondern sie müssen auch diesen Schutzraum ganz bewusst erhalten. Du bist Kind und ich sorge dafür, dass um dich herum alles in Ordnung ist. Dafür bin ich zuständig, weil ich die Große bin, die Mama oder der Papa. Also das ist schon mal ganz wichtig. Das Kind auch auf seine Rolle als Kind hinweisen und es eben auch in dem Punkt Kind sein zu lassen und manchmal auch auszuklammern aus Dingen, die einen nur selber etwas angehen als Erwachsenen. Das ist also schon mal ganz wichtig. Dieses, dafür bist du noch zu klein, Denken dem Kind gegenüber ist absolut in Ordnung. Oder das muss ich jetzt regeln, weil ich die Mutter bin, der Vater bin, weil ich erwachsen bin. Das ist mein Problem, nicht das Problem meines Kindes. Dafür sorge ich. Dieses selber erwachsen sein müssen, muss man in so einer Erziehungssituation besonders groß schreiben.
Und wenn wir heute eben über die Stühle, auf denen wir heute sitzen, uns Gedanken machen, Frau Seeg, ist das vielleicht auch eine Frage, die ich mir stellen kann, wenn ich auf meinen eigenen Stuhl blicke? Ja, welche Rolle habe ich denn in meiner Kindheit gespielt? Entweder als ältestes Geschwisterkind, entweder als Einzelkind oder als ein Kind, das von einem alleinerziehenden Elternteil erzogen wurde. Vielleicht, dass wir jetzt die Stühle, die verschiedenen Stühle noch einmal auch erklären, auf denen ich so heute sitzen könnte.
Ja, ich möchte nur noch eins anfügen. Wir haben natürlich die mittleren Kinder jetzt vergessen, diese sogenannten Sandwich-Kinder. Die gibt's ja auch unter mehreren Geschwistern, sollte man noch mal ganz kurz erwähnen, die es oft schwierig haben, weil über ihnen ist ja schon einer und kaum haben sie ihre Position als zweites Kind ja erfüllt, kommt jemand nach. Das heißt, sie geraten so in diesen Zwei-Fronten-Krieg, in Anführungsstrichen jetzt zwischen oben und unten, und haben oft ihre ganz eigenen Methoden dann entwickelt, um trotzdem noch zu ihrem Recht zu kommen. Entweder indem sie sich besonders gut anpassen oder auf irgendeine Weise, auf eine nette oder weniger nette Weise versuchen, ihre Aufmerksamkeit durch irgendwelche Auffälligkeiten, indem sie Clown werden oder draufgängerisch werden oder was auch immer, einfach die Aufmerksamkeit trotzdem noch zu erhalten. Sollten wir jetzt nur der Vollständigkeit halber noch mit dazu sagen. Okay.
Prima, danke.
Ja, aber jetzt auf welchem Stuhl sitzen wir, wenn wir uns jetzt mal bewusst machen, wie wir selber aufgewachsen sind. Wir müssen ja immer bei uns selber anfangen. gerade dann, wenn ich auch Kinder habe, ist es ja besonders wichtig, erstmal wahrzunehmen, wer bin ich eigentlich? Bin ich wirklich erwachsen? Habe ich schon einen eigenen Stuhl? Natürlich habe ich ihn, aber sitze ich auch drauf oder sitze ich eventuell auch als erwachsener Mensch immer noch auf dem Stuhl meiner Mutter, immer noch auf Mamas Schoß oder auf Papas Schoß oder vielleicht zwischen ihnen auf dem Sofa und habe mich da noch nie runtergetraut? Es ist ganz witzig, sich da mal drüber Gedanken zu machen. Und mir fällt da gerade zum Beispiel aus meiner Beratungstätigkeit ein. Ich hatte mal mit einer jungen Frau zu tun, die schon erwachsen war, lange schon verheiratet war und Weihnachten immer zu ihren Eltern ging. Und es wurde automatisch von ihr erwartet, das ist jetzt wirklich herrlich, weil es so bildlich passt, am Heiligabend auf dem Fußboden vor dem Tannenbaum zu sitzen und ihre Geschenke auszupacken, weil das früher doch auch immer so war und weil es so schön war. Und irgendwann mit weit über 30 fand sie sich da unten auf dem Fußboden vor dem Tannenbaum sitzend und hat überlegt, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich immer noch auf dem Fußboden? Ich möchte auch auf dem Sofa oder auf dem Sessel sitzen. Stand auf, setzte sich auf den Sessel, packte ihre Geschenke aus und Mutter und Vater waren total erstaunt und erschrocken, was denn jetzt los sei. Also das war mir wirklich so, dieser Frau war ganz bewusst geworden, ich bin erwachsen, ich darf auf einem Stuhl sitzen, ich muss nicht mehr vor Mutter und Vater auf dem Fußboden sitzen. Und ich denke, diese Momente, wo uns etwas so klar wird über unsere Situation, wo bin ich wirklich, wo sitze ich wirklich, die sind unheimlich wichtig und die sind riesengroße Schritte auf diesem Weg, wirklich erwachsen zu werden. Und das hat nicht unbedingt was mit dem Lebensalter zu tun. Und da muss man sich natürlich dann schon klar machen, ja, versuche ich immer noch so zu leben, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind? Oder habe ich eigene Lebensziele, habe ich eigene Lebensvorstellungen? Und letztlich geht es bei uns Menschen ja schon immer um diese Lebensfragen, wer bin ich, was mache ich auf dieser Welt, wozu lebe ich, was kann ich eigentlich, wo möchte ich hinleben, wie sehen meine Beziehungen zu anderen Menschen aus und habe ich da schon eigene Wege gefunden oder eben noch nicht? Und oft kommen wir irgendwann an diesen Punkt, so wie in diesem Beispiel, wo die junge Frau auf dem Fußboden saß, wo uns klar wird, da habe ich mich ja noch nie konkret damit auseinandergesetzt. Es wird mal Zeit, mal hinzuschauen, wo ich bin. Und sehr viele entdecken eben dann, irgendwo sitze ich doch zum Teil immer noch bei meiner Mama auf dem Schoß oder meinem Papa auf dem Schoß, weil ich immer noch so versuche zu leben oder nach ihren Regeln zu leben, obwohl ich schon lange erwachsen bin.
Und gerade jetzt die Adventszeit und auch Weihnachtszeit, Frau Seeg, gerade da wird es uns ja manchmal sehr deutlich, auch knallhart, auch schmerzlich deutlich, wie wir zwischen den Fronten, zwischen den Stühlen sitzen, wenn wir vielleicht auch in eine Vermittlerrolle hineingerutscht sind. Was ist das so, eine Vermittlerrolle? Ist das zwischen den Stühlen sitzen? Wie kann ich trotzdem auf meinem eigenen Stuhl bleiben?
Ja, also Vermittlerrolle muss nicht unbedingt heißen, dass man zwischen den Stühlen steht oder sitzt, sondern das kann sogar sehr gut heißen, dass man einen eigenen hat, weil einem einfach Dinge klar geworden sind und man jetzt sagt, da sind deine Ansprüche, da sind meine Ansprüche und jetzt schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Das ist schon sehr wichtig und es ist ja auch nicht unbedingt schlecht, alles so zu machen, wie man es von den Eltern gelernt hat oder gehört hat oder wie man erzogen oder aufgewachsen worden ist. Aber es geht darum, bewusst Ja dazu zu sagen oder bewusst zu sagen, nee, das möchte ich aber anders handhaben. Und ich denke, wichtig ist einfach immer wieder dieses offen ein Gespräch anfangen, selbst wenn es den anderen Menschen vielleicht schwerfällt, gerade wenn es jetzt so um diese Weihnachtssituation geht, um Erwartungen, wie hat in unserer Familie ein Weihnachtsfest auszusehen. Aber wenn wir verheiratet sind, einen Partner haben, dann kommt ja mindestens schon mal eine andere Art von, wie hat ein Weihnachtsfest auszusehen, dazu, nämlich von der Familie meines Partners. Und dann wird es ja schon kompliziert.
Etwas, was uns auch immer ein Stück weit anhaftet, das ist, dass wir vielleicht die Stühle der Geschwisterkinder mit unserem Stuhl vergleichen oder die Stühle der anderen, der Freundinnen, ob wir jetzt Einzelkind sind oder eben mehrere Geschwister noch haben. Man nennt es heute auch so neumodisch ein Sandwich-Kind sind. Nicht die Jüngste, nicht der Älteste, irgendwie dazwischen. Nämlich, dass wir nach den Stühlen und nach den anderen gucken. Wie machen die etwas? Habe ich genauso viel Aufmerksamkeit und Liebe der Eltern vielleicht gespürt und spüre ich sie heute noch? Oder hat wieder der ältere Bruder, die jüngere Schwester das schönere und bessere Geschenk für Mama und Papa gewählt oder für die Oma?
Ja, das gibt's. Und das sind... Ja?
Wie ist das genau mit diesen Fragen, auch mit diesem Vergleichenden, ne? Also auch diesem Bild vielleicht, das die Eltern von mir haben oder das ich denke, dass sie von mir haben?
Ja, ich denke immer dann, wenn man zu wenig erfahren hat, du bist in Ordnung so, wie du bist, dann ist man in dieser Gefahr, sich ständig zu vergleichen. Wenn man zum Beispiel so aufgewachsen worden ist, nimm dir mal ein Beispiel an dem oder an der. Oder wenn du das so machen würdest wie die Tochter der Nachbarin oder wie deine Klassenkameradin, dann wäre ich mit dir zufrieden. Also wenn immer so Bedingungen gestellt wurden, dann ist man auch als erwachsener Mensch immer noch in dieser Gefahr, sich ständig zu vergleichen. Und meistens kommt dann doch eher dabei raus, ja, also die anderen können das besser oder machen das besser oder kriegen mehr als ich. Das hat also schon auch was damit zu tun, wie ich als Kind bestätigt worden bin. Und das betrifft Einzelkinder ganz genauso wie Geschwisterkinder. Das hat auch was mit diesem Mutters- und Vaterstuhl und Schoß zu tun. Habe ich mir dieses zu eigen gemacht, dieses sich ständig mit anderen vergleichen müssen.
Diese Glaubenssätze, so nennt man sie auch gerne, genau. Ne? Die man so verinnerlicht hat. Ach, hast du schon wieder falsch gemacht.
Genau.
Ach, hast du wieder nicht das richtige Geschenk oder was auch immer. Ja. Jeder von uns, denke ich, hat solche Glaubenssätze in sich oder einfach nur Gedanken, die sich immer mal wieder wiederholen, die aber nicht unbedingt liebevolle Gedanken mir selbst gegenüber sind.
Nein, überhaupt nicht. Meistens machen wir uns ja selber viel kleiner, als wir sind. Oder um jetzt mal in diesem Bild mit den Stühlen zu bleiben, wir trauen uns gar nicht zu, einen eigenen Stuhl zu haben. Und wenn wir einen haben, uns dann nicht drauf zu setzen. Weil wir ja meinen, wir sind nicht gut genug. Das steckt ja oft dahinter. Und mit all diesen Vergleichen und versuchen es genauso gut zu machen und hinzukriegen wie andere und dann doch sich selber als ja minderwertig oder ein bisschen gescheitert oder so zu betrachten, das hat ja alles auch was damit zu tun, dass wir uns immer noch mit den Augen der Eltern betrachten und viel zu wenig uns selber als erwachsener Mensch mit unseren Grenzen natürlich und mit unserem Scheitern und mit unseren Unfähigkeiten anzunehmen und zu sagen, nee, ich bin trotzdem in Ordnung, auch wenn mein Geschenk nicht so toll und teuer und großartig ist wie das meiner Schwester und wenn ich nicht so gut kochen kann wie meine Schwägerin oder was auch immer, ich bin trotzdem gut. Denn wir machen oft den Fehler, dass wir Respekt und Liebe verwechseln. Und wir meinen, wenn wir nicht so gut sind wie andere, werden wir weniger geliebt. Und das stimmt oft gar nicht. Und wir denken auch, wenn wir dann unseren eigenen Stuhl behaupten wollen und uns durchsetzen wollen, würden wir weniger geliebt werden. Es geht aber hier bei dieser Frage eher um Respekt. Wenn wir es schaffen, unseren eigenen Stuhl zu besitzen, im Sinne von drauf sitzen, werden wir mehr respektiert werden. Aber auf keinen Fall weniger geliebt, denn die Menschen, die uns lieben, die werden uns auch weiterhin lieben, auch wenn wir vielleicht mal Nein sagen oder mache ich nicht oder möchte ich nicht oder sehe ich anders. Und das ist schon mal so ein ganz wichtiger Schritt, sich auch so ein bisschen frei zu machen von dem, wie man sich im Spiegel der anderen Menschen sieht. Ich habe mal, immer wieder in der Bibel nachgeschaut, weil alles, was uns Menschen betrifft, war ja immer schon da, weil wir Menschen ja immer schon Menschen waren. Und da gibt es nicht einen wunderbaren Satz in den Sprüchen, der genau das sagt. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Und das ist eigentlich so die Richtung, wo wir alle gerne hin möchten. Uns nicht von dem Urteil der Menschen, selbst der Geliebten, Eltern, Geschwister, Partner, Kinder, Enkel, abhängig zu machen, sondern vielmehr zu schauen, wie sieht Gott mich? Wie sieht Gott mich? Was hält der von mir? Und damit entdecken wir dann, dass es immer jemanden gibt, der mich genau so liebt und annimmt, wie ich bin. Auch wenn ich mich selber vielleicht gar nicht so gerne mag oder gerade als nicht so attraktiv wie meine Geschwister oder wer auch immer betrachte.
etwas, worüber wir gesprochen haben, was vielleicht auch für manche ein bisschen befremdlich ist, Frau Seeg, das ist dieses, sitze ich vielleicht noch auf dem Mutter- oder Vaterstuhl oder auf dem Schoß meiner Eltern? Vielleicht, dass wir das nochmal erklären, was das jetzt genau heißt und welche Auswirkungen das vielleicht auch auf meine Beziehung hat, auf meine Ehe, auch in Bezug auf die Erziehung meiner Kinder.
Ja, das heißt zum Beispiel, dass ich auf dem Schoß, ich sage jetzt einfach mal meine Eltern, egal ob es jetzt mal die Mutter oder der Vater oder beide sind, dass ich immer noch so lebe, dass ich abhängig bin vom, als erwachsener Mensch jetzt, abhängig bin von Gedanken meiner Eltern, von Erziehungsmaßnahmen meiner Eltern, von der Zufriedenheit meiner Eltern. Ich muss als erwachsener Mensch lernen, dass ich Dinge tun kann, mit denen meine Eltern nicht zufrieden sein werden. Aber wenn mir das nicht gelingt, mich davon zu lösen, nach dem Motto, jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, dann merke ich, ich sitze noch auf dem Schoß meiner Eltern. Ich habe es noch nicht gelernt. Also ich sage es jetzt mal positiv umgekehrt. Als meine Kinder erwachsen wurden, habe ich ihnen gesagt, geht euren Weg, aber akzeptiert auch, dass ich nicht mit allem einverstanden werde, was ihr tun werdet. Aber ihr dürft es trotzdem machen, weil es euer Leben ist und weil ihr erwachsen seid. Und gleichzeitig habe ich dann aber auch mit meinen Kindern verabredet, ihr müsst aber auch nicht mehr alles gut finden, was ich tue, weil ich ja auch ein erwachsener Mensch bin. Das heißt, diese Freiheit haben, etwas zu tun, von dem man weiß, das würde Mama oder Papa aber nicht gefallen. Mhm. Und eigene Fehler zu machen, eigenes Scheitern zu erleben, das gehört ja dann auch dazu. Und es gibt erwachsene Menschen, die immer noch von ihren Eltern hören, ich weiß am besten, was gut für dich ist. Und diese erwachsenen Menschen sind aber vielleicht schon 40, 50 Jahre alt. Aber selber mal ausprobieren, selber mal diesen Weg gehen. Auch wenn Mama oder Papa dann nicht zufrieden sind. Das ist ein Zeichen davon, dass ich einen eigenen Stuhl habe. Und andersrum, das wäre ein Zeichen davon, dass ich doch noch bei meinen Eltern auf dem Schoß sitze, wenn es mir nicht gelingt.
Und dann eben auch die Frage, die Sie eben genannt haben, die fand ich sehr wichtig, eben wie sieht Gott mich und wo möchte Gott mich auch hingeleiten?
Genau.
Und vielleicht noch an dieser Stelle so, was sind denn Eigenschaften eines erwachsenen Menschen, die dann auch wiederum wichtig sind, wenn ich in eigener Beziehung stehe, wenn ich dann verheiratet bin und eben mit meinen Kindern auch zusammen bin und die eben auch Führung von mir möchten und brauchen?
Ja, ich denke, ein erwachsener Mensch sollte ein vernünftiges Maß an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben. Also wissen, was ich kann, aber auch was ich nicht kann. Und auch wissen, dass ich zu meinen Grenzen stehen kann. Ein erwachsener Mensch sollte in der Lage sein, seinen Gefühlen angemessen Ausdruck zu verleihen. Also nicht zu schmollen und nicht zu schreien, sondern auch zu sagen, du hast mich jetzt verletzt mit diesem, was du getan oder was du zu mir gesagt hast. Und andersrum sollte ein erwachsener Mensch auch in der Lage sein, anderen wirklich zuzuhören. Also sich auf das einzulassen, was ein anderer mir mitteilt. Ich sollte, wenn ich erwachsen bin, Dank und Anerkennung ausdrücken können, also auch anerkennen, was andere können, das fällt manchen ja schwer. Aber genauso auch Lob annehmen, das fällt Menschen ganz oft auch schwer. Und wenn jemand sie lobt, dann sagt, ach, war ja nicht so toll, war ja gar nicht so, oder war ja auch ganz leicht oder war ja auch ganz einfach, nein, sondern auch wirklich annehmen können, wenn andere bemerken, dass ich etwas Gutes getan habe. Das heißt, also ich stehe auch zu dem, was ich kann und brauche mein Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen. Andererseits natürlich dann auch wieder Kritik ertragen können, also Unangenehmes auch aushalten können und auch ausdrücken können anderen gegenüber. Also es ist immer dieses Beidseitige, ja, was ich austeilen kann, jetzt mal in Anführungsstrichen, muss ich auch ertragen können. Erwachsener Mensch sollte sich mit Lebensfragen auseinandersetzen, über den Sinn des Lebens im Allgemeinen und meines Lebens im Besonderen nachdenken. Also diese Frage, wozu bin ich auf dieser Welt? Beziehungsfähig sein ist ja auch so ein Ding, was wir von Erwachsenen erwarten. Und dazu gehört eben auch dieses sich mitteilen können und anderen zuhören können, wahrnehmen können, Nein sagen können. Ich möchte das nicht machen. Ist was ganz anderes, als wenn ich sage, ich kann nicht, ich habe keine Zeit. Nein sagen können heißt auch ehrlich zu sagen, warum ich mit einer Aufgabe vielleicht aufhören möchte, weil sie mir zu groß ist oder zu uninteressant oder was auch immer. Oder andersherum auch sagen können, warum ich etwas gerne machen möchte, weil mich das interessiert, weil das meinen Fähigkeiten entspricht, mich also für meine Ziele einsetzen können. Das alles zusammen und noch so einiges mehr heißt dann so erwachsen werden, erwachsen sein, einen eigenen Stuhl besitzen. Und das äußert sich sonst so oft im Alltag so in so Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, ich rufe bei meinen Eltern an, normalerweise geht ja erst die Frau ans Telefon, das ist in den meisten Familien so. In diesem Falle geht aber, jetzt stellen wir uns mal vor, der Vater zuerst ans Telefon, ich rufe also bei meinen Eltern an, habe den Vater am Telefon. Bevor ich noch viel sagen kann, sagt der Mann normalerweise, also ich gehe jetzt mal da pauschal von aus, ich hole mal eben die Mutter. Und dann könnte man als erwachsener Mensch sagen, nein, ich möchte mit dir reden. Und dann bespricht man mit dem Vater, was zu besprechen ist. Und dann sagt man am Schluss vielleicht noch, tschüss und grüßt die Mutti und legt auf. Man lässt sich also nicht wieder in diese Kindrolle hineindrängen, bespricht das mal mit der Mama, sondern als erwachsener Mensch möchte man mit dem Vater im Gespräch bleiben oder mit anderen Menschen. Einfach dieses Ausprobieren, was ich kann und dem anderen auch meine Meinung sagen können. Das ist ganz, ganz wichtig und wird von den anderen akzeptiert und respektiert. Und dann erleben sie uns ja auch viel mehr als erwachsene Menschen und behandeln uns auch viel mehr als erwachsene Menschen.
Was ich mir jetzt vorstellen könnte, Frau Seeg, wenn der ein oder andere Hörer das jetzt hört am Radio, wenn wir darüber reden, über das Leben zwischen den Stühlen. Wir haben die Sendung überschrieben, meine Eltern, meine Kinder und ich. Man könnte auch sagen, meine Eltern, mein Mann, meine Kinder und ich. Dass sich manch einer fragt oder feststellt, ja, Kollegen, Freunde, Bekannte, die sitzen manchmal auf meinem Stuhl oder der Ehemann und die drängen mich immer weg. Also man hat immer das Gefühl, man wird so ein bisschen aus seiner Position weggestupst. Was kann denn da so eine Ursache sein? Oder stimmt das eigentlich? Kann mich jemand von meinem Stuhl schubsen?
Also wenn ich stark bin, wohl eher nicht. Ne? Aber ich denke, man hat schon öfters das Gefühl. Und es gibt ja auch im Leben unterschiedliche Situationen. Und man kann ja auch mal freiwillig den Platz räumen oder jemanden mal mit draufnehmen. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt ja sowieso bis jetzt eigentlich nur über die Elternstühle gesprochen, noch nicht über die uns nachfolgende Generation, die ja auch dann noch so ihre Stühle dahinstellen in unser Leben und ihre Ansprüche haben. Und natürlich, wie Sie sagten, die vielen anderen Leute, die eine Rolle spielen. Aber im Grunde genommen geht es immer ähnlich zu, behaupte ich mich, das klingt jetzt ein bisschen brutal, ist überhaupt nicht brutal gemeint. Ich kann meinen Stuhl freiwillig verlassen. Ich kann andere gerne mal auf den Schoß nehmen für eine Zeit lang. Ich kann mich auch gerne mal zu anderen, wenn wir jetzt in diesem Stühlebild bleiben, auf den Stuhl setzen. Aber ich sollte mir bewusst sein, dass ich einen eigenen habe und auf den gehöre ich grundsätzlich. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich bewusst auf den Weg mache, anderen Stühlen entgegen oder andere Menschen mit auf meinen Stuhl zu nehmen für eine Zeit oder ob ich das einfach mit mir geschehen lasse. Und mir geht es darum, es eben nicht einfach geschehen zu lassen, sondern es bewusst zu machen. Und dann ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, seinen Stuhl auch mal zu teilen.
Oder andere ganz dicht auch mal neben sich sitzen zu lassen mit seinem Stuhl.
Ja.
Oder zu sagen, so jetzt brauche ich ein bisschen Freiraum und Abstand, jetzt möchte ich doch mal ganz alleine auf meinem sitzen. Mein Leben zwischen den Stühlen, meine Eltern, meine Kinder und ich, unser Thema heute mit Ingrid Seeg. Sie war jahrelang in der beratenden Seelsorge tätig, als in der Lebensberatung, ist heute beliebte Referentin bei Frauenfrühstückstreffen. Gleich geht's weiter, bleiben Sie dran. Wir sprechen über Leben zwischen den Stühlen. Gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit wird einem manchmal bewusst, dass wir doch aus Liebe zu unseren Mitmenschen, aus Liebe zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, unserem Ehemann, doch es gerne auch recht machen möchten. Wir möchten die richtige, die gute Lösung finden, vielleicht auch für ein gelingendes Familienfest, und kommt dann manchmal so vielleicht zwischen die Fronten der verschiedenen Interessen. Und dann sprechen wir auch gerne davon, ja, jetzt sitze ich zwischen den Stühlen. Man hat das Gefühl, dazwischen zu sitzen, wird dazwischen geschoben. Und jeder Mensch empfindet das anders und drückt es anders aus. Und die Frage ist ja dann immer, ja, was möchte ich vielleicht eigentlich? Wie ist mein eigener Stuhl besetzt? Sitze ich vielleicht immer noch ein Stück weit auf dem Schoß meiner Eltern, oder möchten meine Eltern, dass ich auf deren Schoß sitze? Aber ich habe schon längst vielleicht meinen eigenen Stuhl. Und die Stühle meiner neuen Familie, meiner Kinder, meines Ehemannes, die ganz dicht neben mir stehen, und nicht mehr die Stühle der Eltern. Leben zwischen den Stühlen, meine Eltern, meine Kinder und ich. Unser Thema heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und mit Ihnen, liebe Zuhörer. Gisela Schlömer hat uns angerufen aus Köln. Grüße Gott.
Grüße Gott. Ich hätte die Frage, wenn man mit dem Gefühl fertig wird, wenn die Familie ja so bestimmte Erwartungen hat und was ja auch sehr schön ist, Tradition, man möchte ja auch die Werte gerne bewahren. Und ich habe dann einfach so eine richtige innere Angst, wenn ich jetzt Veränderungen reinbringe, dass dann so alles im Bach runtergeht, dass das so mit Kleinigkeiten vielleicht anfängt und immer weiter fortschreite, denn es ist ja so, wenn ein Fest gefeiert wird und mehrere Menschen kommen zusammen, verschiedene Generationen, dann muss man ja auf einen Nenner kommen, denn wenn jeder so seins leben möchte, kommen wir nicht zusammen. Und da so das Richtige so zu finden, dass jeder zufrieden ist, aber man die Menschen nicht überfordert und doch noch ein bisschen, also ich bin so ganz, ich fände es so schade, wenn so Werte verloren gehen. Wie kann man es machen, dass man ich mich immer dann selbst sehr stark zurücknehme, eigentlich funktioniere, dass die anderen zufrieden sind und dann erstmal auch erlebe, dass ich so ein Mäntelchen der Nächstenliebe darüber lege, ja, und auch unzufrieden, aber so im Rückblick dann ein zufriedenes Gefühl bekomme, dass ich so denke, es war doch gut.
Krossig.
Ja.
Ja.
Das klingt alles sehr, sehr gewohnt und sehr bekannt.
Ja.
Es ist natürlich schwierig, gerade, ich denke, Sie beziehen sich jetzt auch auf das Weihnachtsfest.
Ja.
Mit diesen Familienfesten, aber Familie ändert sich. Ich bleibe jetzt mal bei meiner Familie. Ich bin Einzelkind, ich habe dann geheiratet, wir haben dann 4 Kinder bekommen. Unsere Kinder haben jetzt wieder Ehepartner und Kinder. Das heißt, unsere Familie hat sich im Laufe der letzten 30 Jahre unheimlich verändert. Und damit kann bei uns jetzt ein Weihnachtsfest oder ein anderes Familienfest oder Zusammenkommen nie mehr so sein, wie es früher war, als wir nur unsere Kinder hatten. Also von daher heißt Leben auch immer Veränderung. Und das betrifft natürlich auch Familienzusammenkünfte. Das heißt, dies es so halten, wie es früher war, und dann ist alles gut, das wird uns nie gelingen. Da haben wir also, das geht einfach gar nicht, weil sich die Zeit ändert und verändert und weil wir uns verändern, älter werden und sich unser Leben verändert. Also das ist einmal so eine grundsätzliche Sache. Das werden wir nie festhalten können. Und deswegen ist es auch wichtig, sich so klar zu machen, es war nicht früher alles besser, es war früher alles anders oder vieles anders. Und das nimmt schon mal so ein bisschen den Druck raus.
Ja.
Ja. Was Sie natürlich auch noch ansprachen, war, dass es allen recht machen ganz schwierig ist, weil man selber oft in das Gefühl hat, da zu kurz zu kommen. In dieser Spannung leben wir, gerade wir Frauen und Mütter, ganz besonders, das ist klar. Und dann ist es doch hilfreich, mal so eine Bilanz, also jetzt so eine Woche vor Weihnachten ist es wahrscheinlich schwierig, jetzt für dieses Fest ganz viel zu ändern, aber sich nach dem nächsten Weihnachtsfest mal schnell kurzfristig hinzusetzen und sich wirklich auch mal aufzuschreiben, an welchen Punkten war ich besonders unzufrieden, fühlte ich mich besonders überlastet oder nicht wahrgenommen. Und dann mal überlegen, so eine Bilanz machen, was möchte ich da im nächsten Jahr anders haben? Vielleicht nicht mehr so aufwendig kochen oder nicht mehr so viele Leute um mich rum haben oder was auch immer. Was für Vorstellungen habe ich, was würde mir besser tun? Denn am Schluss, so wie Sie sagten, wird schon immer das Gefühl bleiben, insgesamt war es doch schön. weil dieses, ich habe mich wieder allen anpassen müssen und bin selber zu kurz gekommen und fühlte mich überlastet, das Gefühl ist eigentlich schnell wieder weg. Das ist so in unserer menschlichen Erinnerung, dass eher das Positive überwiegt. Und deswegen ist es so besonders wichtig, mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, um dann in Ruhe zu planen, was kann ich in einem Jahr an welcher Stelle ändern.
Mhm. Und das dann vielleicht auch mit der Familie besprechen?
Natürlich. Mhm. Mit der Familie offen besprechen. Mhm. Auch wenn es vielleicht mal ein bisschen lange Gesichter gibt, aber ja, das lässt sich manchmal nicht ändern. Das muss man aushalten. Das müssen auch die anderen aushalten.
Ja, ich danke Ihnen.
Gerne. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ihnen auch.
Danke. Tschüss. Ja. Wiederhören. Und was sicherlich da auch mit hineinspielt, das ist, dass ich vielleicht auch versöhnt bin mit den unterschiedlichen Bedürfnissen, die meine Familie hat, die ich habe, der Ehemann, die Kinder, vielleicht auch dann die Schwiegerkinder, die ja auch wieder ihre eigenen Familien haben und sozusagen auch ihre eigenen Stühle vielleicht mitbringen, auch in meine Familie und in mein Stuhlset mit hineinstellen. Und ich habe vielleicht schöne Lederstühle und die bringen so olle Holzstühle mit oder umgekehrt.
Ja, weil sie die so gerne haben und nicht weggeben wollen.
Genau.
Genau, natürlich. Es wird komplizierter, das ist ganz klar. Und dann muss ich mir, und jetzt sind wir eigentlich schon bei den Stühlen meiner Kinder, dann auch, das ist auch wieder dieser Punkt Erwachsensein, überlegen, wie möchte ich meine Kinder binden an mich oder verpflichten und wie sehr müssen sie so handeln, dass ich zufrieden bin. Und das ist ja oft Weihnachten dann wirklich so dieser Punkt, wo es junge Familien mit kleinen Kindern gibt, die auf Tournee gehen müssen. Ich sag jetzt mal von 4 bis 6 zu den einen Eltern, von 6 bis 8 zu den anderen Eltern und danach reicht die Zeit nicht mehr selber zu Hause noch ein bisschen mit den eigenen Kindern gemütlich zusammenzusitzen. Also wir erzeugen oft wirklich Stress, gerade Weihnachtsstress, weil wir so viele Ansprüche haben, was wir uns so vorstellen, so müsste ein perfektes Weihnachtsfest oder eine perfekte Familie aussehen und da zu wenig loslassen können. Gerade unsere Kinder auch loslassen können. Ich rede jetzt auch selber schon als Oma, auch unsere Kinder loslassen können und zu sagen, ja, ihr dürft jetzt aber auch mal nach euren Vorstellungen leben. Und genauso sich als älterer Mensch vielleicht auch mal trauen zu sagen, mir wäre Weihnachten aber auch mal recht, wenn ich an einem der Weihnachtstage mal gar keinen Besuch bekomme, sondern einfach nur in Ruhe in die Kirche gehen kann, mir ein Konzert anhören kann, ein Buch lesen kann, weil mir diese Weihnachtsruhe wichtig ist. Das auch sich trauen zu äußern, wenn die Gefühle so sind.
Etwas, worüber man vielleicht auch noch sprechen könnte, Frau Seeg, das ist, manchmal haben Eltern vielleicht auch das Gefühl, die Kinder möchten nicht so gerne wegrücken von ihnen und dass man sie vielleicht von seinem Stuhl runterschubsen muss. Kennen Sie das auch aus seelsorgerlichen Gesprächen?
Das ist etwas, was schon sehr früh anfängt mit der Erziehung. Erziehung sollte ja auch immer in die Selbstständigkeit eines Kindes führen. Das heißt, Erziehung hat das Ziel, wir sprechen jetzt von Gesunden, also nicht von Behinderten oder kranken Kindern. Erziehung hat das Ziel, sich selber überflüssig zu machen. Erziehung ist dann gelungen, wenn meine Kinder ohne mich auskommen. Mich trotzdem noch lieb haben, aber ohne mich auskommen. Und das ist schwer. Denn ich erlebe ja mit kleinen Kindern, dass ich gebraucht werde, dass ich wichtig bin, dass ich eine Instanz bin für meine Kinder. Und dieses so Stück für Stück aus der Hand zu geben und abzugeben an andere Menschen, Lehrer und was auch immer, Partner, Freundeskreise und an die eigene Kompetenz der Kinder auch abzugeben, selber entscheiden zu dürfen, das ist schwer und das tut auch weh. Und dann wird eben oft, und das fängt aber eben auf der Elternseite an, werden die Kinder an die Eltern gebunden, um diesen Schmerz nicht ertragen zu müssen. Und damit gewöhnen die Kinder sich auch dran, dass sich von den Eltern entfernen wehtut und wollen diesen Schmerz auch vermeiden und hängen und kleben deswegen oft an den Eltern. Mhm. Aber der Ausgangspunkt sind da schon die Eltern, die einfach in der Erziehung bestimmte Dinge, ich sag jetzt mal, versäumt haben oder nicht genügend getan haben.
dass die Kinder sozusagen ihren eigenen Stuhl vereinnahmen und sich auf dem auch wohlfühlen
genau,
und
genau,
mit ihrem Stuhl auch
genau,
wachsen.
Genau. Mhm. Also man muss auch den Kindern gestatten, den Eltern weh zu tun, indem sie sich von ihnen trennen.
Mhm. Und auch Eltern, denke ich, müssen auch von Zeit zu Zeit sagen, ich möchte jetzt das und das tun.
Ja.
Das ist vielleicht nicht, was du willst, sagen wir mal. Genau. Ich möchte als Elternteil in die Kirche gehen und die Kinder wollen vielleicht noch an der PlayStation-Station an der neuen weiterspielen
ja,
oder haben sich vielleicht, wenn es erwachsene Kinder sind, auch entfernt mhm, vom Kirchgang,
ja,
gerade an den Weihnachtsfeiertagen.
Ja. Ja.
Und dann sitze ich als Mutter, gerade vielleicht Mütter machen das gerne, dann zwischen den Stühlen, zwischen ihrem eigenen Bedürfnis, auch nach spiritueller Nahrung.
Ja, ja.
Und aber trotzdem die Kinder auch nähren und deren Bedürfnisse, wenn die sagen, ach Mama, jetzt kommen wir extra so weit hergefahren und jetzt lässt du uns hier eine Stunde alleine hocken, weil du vielleicht mhm, abends noch in die Christmette
ja,
gehst und wir hätten jetzt noch
ja,
gerne ein Glas Wein mit dir getrunken.
Ja.
Was raten Sie da gerade auch? Das ist auch, denke ich, ein Thema, was viele unserer Hörer vielleicht
ja,
gerade auch haben.
Ja, ja. Also es geht ja auch immer um mein Zeugnis als Christ, auch meinen eigenen Kindern, nicht nur den Nachbarn und meiner Umwelt gegenüber, sondern auch den eigenen Kindern gegenüber. Und so eins für mich bedeutet Weihnachten eben mehr als gemütlich zusammenhocken und essen und Geschenke verteilen. Für mich bedeutet Weihnachten, ich feiere den Geburtstag meines Herrn und da möchte ich auf die Geburtstagsfeier gehen meines Herrn und die findet in der Kirche statt. Und da darf jeder gerne mitkommen, aber wenn keiner mitkommen möchte, gehe ich da auch alleine hin. Und dann sind wir wieder bei diesem Spruch von vorhin, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Das heißt, ich lebe damit ja auch Werte vor. Es ist mir so wichtig, dass sogar meine Familie vielleicht für diese ein, zwei Stunden auf mich verzichten muss und auf mich warten muss mit ihrem Glas Rotwein, bis ich wieder da bin, denn es ist für mich das, worauf es ankommt an Weihnachten. Es ist der Geburtstag meines Herrn. Und wenn wir jetzt im Bild mit diesen Stühlen bleiben, ich muss ja auch wissen und mir immer wieder bewusst machen, auf meinem Stuhl sitze ich ja nicht allein. Gott ist ja bei mir. Ich sitze, wenn man so sagen will, bei Gott auf dem Schoß, wenn ich auf meinem Stuhl sitze. Und mit Gott an meiner Seite und mit an der Hand Gottes ist alles in Ordnung. Und da kann ich dann auch stark sein und meine Kinder enttäuschen und sagen, ja, dann müsst ihr eben jetzt warten, bis ich wieder vom Gottesdienst zurück bin. Mhm. Und ich gehe nicht alleine. Menschlich gesehen vielleicht, und es ist schwer, aber ich weiß, Gott geht mit mir.
Mhm. Woran ich jetzt gerade noch denken muss, das ist gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit, kommt doch immer wieder auch Trauer zum Tragen, dass der eine oder andere Stuhl, der zu meinem Leben gehörte und besetzt war, vielleicht jetzt unbesetzt ist.
Ja.
Und dass gerade jetzt in dieser Zeit auch das Besondere dann Gefühle der Trauer auch und des sich alleine Fühlens mit sich bringt. Das fand ich jetzt ein wunderbares Bild, dass Sie sagen, ja, ich sitze nicht alleine auf meinem Stuhl. Wo kann das noch tröstlich sein, sich bewusst zu machen, Jesus sitzt mit mir auf meinem Stuhl und ich darf mich dann auch mal auf seinen Schoß setzen, wie immer mir das auch gut tut, dieses Stuhlteilen mit Gott, mit Jesus.
Ja, und sich das auch ganz bewusst machen, auch vielleicht anhand von Liedern, von Texten, von Bildern, ja. Also manchmal brauchen wir diesen Zuspruch. Wir können uns nicht immer alles selber sagen und selber denken. Und ich habe mal einen Text geschrieben für eine Freundin, die genau in dieser Situation war. Total einsam und verlassen. Gläubig und trotzdem fühlte sie sich total einsam und verlassen. Und den möchte ich jetzt einfach mal vorlesen. Und vielleicht für die, die genau diese Worte jetzt brauchen, ist der jetzt gemeint. Du bist einmalig und wunderschön in meinen Augen. Ich sage zu dir, geliebtes Kind, nichts ist mir zu kostbar für dich. Ich bin bereit, alles, wirklich alles für dich hinzugeben. Mich selber gebe ich hin für dich. Was ich dafür von dir möchte, deine Sorgen, deine Not, deine Unsicherheit, deinen Schmerz und deine Ängste, gib sie mir. Und dazu deine Tränen, deine Verzweiflung. Und ich gebe dir dafür Anteil an meinem Frieden, an meiner Liebe, an meiner Kraft, an meiner Geduld, an meiner Stärke, an meiner Freude und an meinem Königreich. Du bist mein geliebtes Kind. Keinen Schritt machst du, ohne dass ich bei dir bin. Geh du deinen Lebensweg in der Gewissheit, du bist nicht allein, und in der Gewissheit, dass er dich nach Hause führt, zu mir, dein himmlischer Vater. Und ich denke, wenn wir diese Gewissheit haben, nicht immer das Gefühl, aber diese Gewissheit haben, dass wir nicht alleine sind, auch wenn wir menschlich gesehen vielleicht gerade an diesem Weihnachtsfest das erste Mal ganz allein sind, weil ein wichtiger, in unserem Leben ganz wichtiger Mensch vielleicht gestorben ist oder auf andere Weise aus unserem Leben verschwunden ist. Dieses Wissen, ich bin vielleicht menschlich gesehen alleine, aber nicht wirklich. Denn in Wirklichkeit ist mein Papa im Himmel, mein Jesus, der Heilige Geist, dieser dreieinige Gott bei mir und hält mich an seiner Hand und in seinem Arm. Und damit kann ich sowohl meinen Stuhl besitzen, als auch ich brauche mich nicht einsam fühlen.
Dankeschön, Frau Sieg, für diese wunderbaren Worte und die Erinnerung daran, dass jeder von uns einmalig ist und ich einmalig bin und dass jeder von uns auch seinen eigenen einmaligen Stuhl habe, den er seinen eigenen Stuhl nennen darf. Vielleicht jetzt zum Abschluss, wenn wir darüber sprechen heute über das Leben zwischen den Stühlen, meine Eltern, meine Kinder und ich. Ja, woran merke ich denn, dass ich auf meinem eigenen Stuhl sitze und ich vielleicht sogar auch noch Freude daran habe?
Ja, da gibt es so ein paar Merkmale. Woran merke ich, dass ich einen eigenen Stuhl habe und drauf sitze? Wenn ich es mit mir alleine, vielleicht wenn ich jetzt so aus meiner Situation mit meinem Mann alleine bin, Kinder sind aus dem Haus, wenn ich in dieser Situation bin, dass Menschen gegangen sind und ich halte es aus und es ist in Ordnung. Es kann ganz alleine sein, das kann mit dem Partner alleine sein. Es ist anders, als es früher war. Es ist nicht mehr der größte Teil meines Lebens. Es ist anders geworden, aber es ist in Ordnung. Wenn ich das Gefühl habe, es ist in Ordnung so, dann sitze ich auf meinem eigenen Stuhl. Ein anderer Aspekt ist, wenn ich nicht mehr abhängig bin von der Meinung meiner Eltern. Und wie gesagt, das hatten wir im Vorherigen, die können schon gestorben sein und ich bin vielleicht trotzdem noch abhängig davon. Wenn diese Abhängigkeit nicht mehr da ist, von der Meinung meiner Eltern, von der Zufriedenheit meiner Eltern oder der Zufriedenheit meiner Kinder mit mir, wenn ich davon nicht mehr abhängig bin, dann sitze ich auf meinem eigenen Stuhl. Das heißt nicht, dass mir andere Menschen nicht mehr wichtig sind, aber ich bin nicht mehr davon abhängig. Wenn ich mich als Mensch mit Stärken und Schwächen sehen kann, der Fehler macht und Fehler machen darf und trotzdem in Ordnung ist, dann sitze ich auf meinem eigenen Stuhl. Wenn ich immer mehr lernen kann, mich mit Gottes Augen zu sehen und mich darum zu kümmern, was Gott von mir möchte, wichtiger ist, als was Menschen von mir möchten, dann sitze ich wohl auch auf meinem eigenen Stuhl. Ich fand mal sehr interessant, was eine Bekannte mir zum Geburtstag wünschte. Ich musste lange drüber nachdenken. Sie wünschte mir zum Geburtstag, dass Gott das von mir bekommt, was er von mir möchte. Das brachte mich zum Nachdenken. Und ich glaube, das ist es, worauf es ankommt, auf dem eigenen Stuhl zu sitzen. Zu überlegen, was möchte Gott von mir? Was möchte er von meinem Leben? Wozu hat er mich so geschaffen und begabt, wie ich bin? Und das heißt, ich lebe mein Leben. Ich sitze auf einem eigenen Stuhl mit Gott. Denn Gott ist daran interessiert, dass ich lebe, wirklich lebe, nicht nur funktioniere. Und wenn ich auf meinem eigenen Stuhl sitze, kann ich leben. Es gelingt mir vielleicht nicht immer gleich gut, aber ich kann wirklich leben, mit Gott leben, als ich leben, als ein ganz toller, von Gott geliebter Mensch leben. Und das führt dann auch dazu, dass ich die Verantwortung für mein Leben selbst übernehmen kann und nur noch eine Version leben muss, nämlich meine. Und das ist was unheimlich Entspannendes. Und dazu passt auch wunderschön ein Text von Pierre Stutz, den ich als Abschluss einfach lesen möchte. der heißt echte Versöhnung. Mich versöhnen mit den vielen Seiten in mir. Mich freuen an meinen Stärken, mich anfreunden mit meinen Schwächen, im Annehmen meiner selbst, mitgestalten am weltweiten Frieden. Mich versöhnen mit den Ungereimtheiten meiner Geschichte, erkennen, wie sogar in mühsamen Beziehungen meine Lebendigkeit gestärkt worden ist, die mich mitwirken lässt an einer toleranteren Welt. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, die jetzt zugehört haben, einfach viel Freude dabei, ihren Stuhl zu entdecken, zu renovieren, zu besitzen im wahrsten Sinne des Wortes und eine gesegnete Weihnachtszeit.
Das wünschen wir Ihnen auch, Frau Sick. Schöne
Dankeschön.
Grüße noch nach Bretten bei Karlsruhe. Danke, dass Sie unser Gesprächsgast waren und uns jetzt auch diese Stunde geschenkt haben. Auf Wiederhören.
Gerne.
Ich möchte mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, unser Thema der letzten Stunde. Leben zwischen den Stühlen, meine Eltern, meine Kinder und ich. Und wenn Sie sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das muss ich noch mal ganz in Ruhe hören, wenn ich mich ganz in Ruhe auf meinen Stuhl setze, weil jetzt gerade hatte ich vielleicht auch sehr viel zu tun, habe nur Bruchstücke mitbekommen oder nur einen Teil. Sie können sich einen CD-Mitschnitt bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer, das ist die 08323 96 75 120. Informationen zu Radio Horeb gibt Ihnen gerne der Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Telefonnummer. Vielleicht möchten Sie auch unser Programmfaltblatt regelmäßig bekommen, um zu sehen, welche Sendungen laufen über den Tag verteilt. Die Rufnummer, das ist die 08323 96 75 110. Die Sendung wird auch im Podcast bereitgestellt auf unserer Homepage horeb.org, auf der Sie natürlich auch zahlreiche Informationen entnehmen können. Ja, nun wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, dass Sie Ihren Stuhl bewohnen können, dass Sie den Stuhl finden und innenehmen, den Gott auch für Sie vorgesehen hat, den er für sie bereitstellt, den Gott für sie auch gedrechselt hat und dass sie auch das Gefühl haben, auf diesem Stuhl nicht alleine zu sitzen, sondern dass Gott, dass Jesus bei ihnen sitzt und jetzt zur Heiligen Nacht, zu Weihnachten auch das Jesuskind mit bei ihnen ist. Das wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.